Mein Name ist Philipp Plagens und ihr hört Fahrradio.
Willkommen beim Fahrradio-Interview Uhrenvergleich. Thomas ist beim Fahrradgetriebehersteller Pinion zu Besuch. Er sieht das Getriebe und macht eine Probefahrt. Er ist beeindruckt von den Räumlichkeiten, sieht Testanlagen für Getriebekomponenten und die Büros der Ingenieure. Er trifft auch einen der Gründer, nämlich Michael Schmitz, der viel zu tun hat, denn die Nachfrage ist hoch. Mit Philipp Plagens, der für den Vertrieb zuständig ist, hat er dann die Möglichkeit, ein bisschen zu plaudern und zu erfahren, wie es ist, von einer Zielgruppe gefunden zu werden. Auf der Spezi stellen sie nicht aus, aber ihr Getriebe wird bei einigen Herstellern verbaut. Erstmalig auch auf einem Liegerad. Natürlich hat Philipp auch eine Automatikuhr, aber das nur am Rande. Ich bin Thomas Dorsch und bin in Denkendorf. Das ist, um genau zu sein, auf den Fildern. Die Fildern sind bei Stuttgart. Vielleicht gehen wir später noch ins Detail, vielleicht auch nicht. Mir gegenüber sitzt Philipp Plagens und er ist Sales Manager bei der Pinion GmbH. Die Pinion kennen wahrscheinlich die meisten Hörer schon, weil die ein ziemlich cooles Getriebe gebaut haben, das man jetzt endlich kaufen kann. Es hat lange gedauert.
Ja, ist richtig. Also das Getriebe war ja ursprünglich für etwa Anfang vergangenen Jahres angekündigt. Es hat sich dann mit der tatsächlichen Lieferbarkeit leider noch um etwa ein halbes Jahr verzögert, sodass die ersten Getriebe eigentlich erst seit Juli letzten Jahres im Umlauf sind.
Seit Juli letzten Jahres schon bei Kunden oder in Tests?
Durchaus auch bei Kunden. Also Testgetriebe gab es schon weitaus früher. Es war nur so, dass als die Serienfertigung anlaufen sollte, ist bei uns ja ein wichtiger Zulieferer abgesprungen. Und dann galt es halt erstmal dafür Ersatz zu finden. Und das ist eine etwas langwierige Angelegenheit, so dass es dann doch noch länger gedauert hat.
Mhm. Ja. Weil du sagst Zulieferer, ihr macht wie viel selbst oder wie viel lasst ihr machen? Okay, wenn man also von der Fertigungstiefe jetzt von so einem Getriebe, es ist hochkomplex. Es steht hier am Tisch übrigens für die Hörer, die es jetzt nicht sehen können. Und ich bin auch gerade damit Probe gefahren. Es funktioniert wunderbar. Und die Montagehalle hier, wie lange seid ihr hier in Denkendorf?
Wir sind noch gar nicht so lange in Denkendorf. Wir sind eigentlich erst seit etwa letztem Sommer hier. Mhm. Vorher waren wir in Feuerbach, aber diese Räumlichkeiten waren dann schnell zu klein, sodass wir umziehen mussten. Und ja, wer die Gegend hier kennt, der weiß, dass hier nicht nur Wohnraum, sondern auch Arbeitsflächen knapp sind. Und ja, letzten Endes sind wir dann hier gelandet und haben hier eine ganz gute Räumlichkeit gefunden. Du kennst jetzt hier gerade nur die untere Ebene. Wir haben oben noch eine zweite Fläche, fast von der gleichen Größe, wo wir nochmal einen Prüfstand haben, eine Werkstatt und einfach auch nochmal Raum zum Basteln.
Blitzsauber übrigens. In Zeitschriften steht immer Formel 1 mäßig und so. Okay, es ist einfach ein lackierter Boden, damit man auch sieht, wenn es schön sauber ist. Formel 1. Die haben öfter mal weiße Böden auch. Aber nee, es ist wirklich schön hier. Und ihr montiert aber hier dann die Getriebe, oder?
Ja, also um nochmal zu deiner vorherigen Frage zurückzukommen. Wir sind kein Produktionsbetrieb im klassischen Sinn, dass wir hier auch die Einzelteile herstellen, sondern das Getriebe und auch die ganzen anderen Komponenten drumherum, die werden halt hier entwickelt. Und auch als Prototypen entsprechend teilweise gefertigt. Die Serienteile dann werden aber eigentlich von Zulieferern aus dem Maschinenbau oder Automotive-Bereich aus der Umgebung geliefert. Mhm. Also größtenteils aus dem Stuttgarter Raum.
Und benutzt ihr dann die ganzen Automotive-Begriffe, wann dann euer SOP war und PTs und wie auch immer? Oder
also
ihr kommt oder ja. Ich weiß nicht, bei dir, ich habe natürlich auch schon über die Gründer gelesen. Das sind, die beiden?
Ja, das ist einmal der Michael und der Christoph und das sind halt beides Maschinenbauingenieure, die eben in der Automobilindustrie tätig waren. Und von daher kann es durchaus sein, dass das, oder da gibt es schon einen Hintergrund. Also die haben beide sich seinerzeit als Werkstudenten bei Porsche kennengelernt und haben da halt in der Abteilung gearbeitet, wo an Getrieben geforscht wurde. Mhm. Und da haben die sich halt kennengelernt und haben da mal am Mittagstisch über einen Schnack einfach die Idee gehabt. Man könnte jetzt meine Schnapsidee zunächst, aber die sind daran irgendwie hängen geblieben, weil sie halt auch beide selber sehr gerne Mountainbike fahren. Und ja, schließlich waren sie dann irgendwann mal so weit, also die haben dann erstmal so ein bisschen rumgesponnen und ihre Ideen dann auch zu Papier gebracht, beziehungsweise am Computer dann auch umgesetzt. Und irgendwann waren sie dann halt so weit, wo sie die Entscheidung treffen mussten, ja, lassen wir es jetzt dabei sein, eine kleine Spinnerei, oder machen wir halt Nägel mit Köpfen, machen Unternehmen draus, und sie haben sich halt für Letzteres entschieden.
Die beiden hatten leider keine Zeit für ein Interview. Die haben so viel zu tun. Normal wahrscheinlich bei einem Startup.
Ja, also das sind meistens die auch am längsten da sind. So ist das halt bei einem jungen Unternehmen. Wobei man sagen muss, der Christoph, der ist diese Woche in seinem wohlverdienten Urlaub, das ist der Grund, warum er nicht da ist. Und den Michael hast du ja vorhin kennengelernt, der ist gut beschäftigt.
Okay. Und wir haben vorhin schon drüber gesprochen und du hast es auch gerade gesagt. Über das Mountainbike-Fahren sind sie dran gekommen. Wenn man Zeitschriften aufschlägt, Testberichte liest, dann seid ihr jetzt bei Reiseradlern gelandet.
Ja, ja.
Die Zielgruppe hat euch gefunden, oder?
Ja, das ist da passiert. Ist ganz kurios. Also
nur noch mal ganz kurz zu dir. Also du bist Sales Manager, dich geht es was an. Du musst die jetzt bedienen und verkaufen.
Ja, korrekt. Also es ist so, der Hintergrund ist ganz klar der Mountainbike-Bereich, weil man da eben, oder Michael und Christoph hatten seinerzeit eigentlich mal den Ausgangspunkt, dass sie halt mit Eigenschaften von Kettenschaltungen, aber auch von Getriebenarben, mit einzelnen Eigenschaften nicht zufrieden waren. Also Kettenschaltung beispielsweise sehr leicht, aber dafür halt mit einem sehr hohen Wartungs- und Pflegeaufwand verbunden. Getriebenarbe wiederum vergleichsweise schwer und dafür aber gekapselt, nahezu wartungsfrei, aber halt zumindest für sportliche Radfahren eine relativ ungünstige Gewichtsverteilung konzentriert am Heck. Und das war eigentlich so der Ausgangspunkt, die beiden dazu bewegt hat, darüber nachzudenken, oder eben dann, wo dann die Idee geboren wurde, Mensch, warum nimmt man nicht eigentlich diese Wartungsarmut von der Getriebenarbe und bringt das aber in einen Bereich, wo es eben besser positioniert ist und so nicht so ungünstige Gewichtsverhältnisse hat. Also so, wie es eigentlich auch bei der Kettenschaltung der Fall ist, nur eben mit einem niedrigen Wartungsbedarf.
Gab es da schon früher Versuche von anderen Leuten, die Rohloff-Narben in die Mitte reingebastelt haben? Oder Santur, was hatte Santur? Die hatten 7,
9 Gang.
Die gab es ja auch tatsächlich mal zu kaufen oder weiß nicht.
Also die gab es, glaube ich, kurzzeitig mal zu kaufen, aber soweit ich weiß, also ich kenne das Produkt jetzt nicht persönlich, nur von dem, was ich selber drüber gelesen habe, war es wohl funktional einfach noch nicht sonderlich ausgereift und es war auch relativ schwer, was übrigens auch für die Umsetzung gilt, die halt auf Basis der Getriebenarbe, die dann halt in die Rahmenmitte eingepflanzt wurde.
Gilt. Rahmenmitte, Umlenkung,
beziehungsweise genau.
dann Kette hoch und von da aus nach hinten.
Ja, zumal auch der
Nikolai oder?
Ja, Nikolai hat das, die haben das eigentlich wieder, ja, muss man ja sagen, die haben eigentlich das Getriebe bei Fahrrädern wieder salonfähig gemacht, also Getriebe in der Fahrradmitte. Mhm. Da gab es ja lange Jahre nichts. Dabei gab es eigentlich schon mal in den 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts gab es ja schon mal Räder, die zumindest Dreigang- oder Zweiganggetriebe im Tretlagerbereich hatten. Gut, die haben sich damals nicht durchsetzen können, war sicherlich auch ein Kostenpunkt, aber es gab es zumindest mal und ist seitdem halt nicht weiter verfolgt worden. Und der Nikolai hat halt eben so eine Rohloff Speedhub-Narbe genommen und hat die dann quasi in den Rahmen, in die Rahmenmitte eingepflanzt, aber eben auch verbunden mit den Nachteilen, die wir gerade besprochen haben, als hohe Gewicht und dadurch auch eine sehr begrenzte Akzeptanz. Muss man sagen. Also im Bereich von Fahrradfahrern oder Mountainbikern, die jetzt eher abfahrtsorientiert sind, wo vielleicht der Gewichtsaspekt nicht ganz so eine große Rolle spielt, gibt es da durchaus Räder mit diesem System.
Aber die tatsächlich gebaut und verkauft.
Ne? Ja. Aber ich glaube nicht, dass er da nennenswerte Stückzahlen von verkauft hat.
Gut, das ist schon sehr speziell, aber okay, immerhin mal mit dem Tabu gebrochen, so ein
Ding da rein. Er hat einfach eine Innovation gebracht und hat einfach auch, denke ich mal, sowohl am Markt als auch bei Konsumenten so mal so ein geistiges oder so ein Gedankenmuster mal aufgebrochen und gezeigt, dass es auch andere Ansätze gibt.
Und ihr seid ja dann noch einen Schritt weiter gegangen und habt es komplett konstruiert da rein.
Ja, also ich kann jetzt gar nicht genau sagen, inwieweit Christoph und Michael jetzt von den Arbeiten oder Vorarbeiten in diesem Feld, sage ich mal, geleitet waren, die jetzt zum Beispiel von Nikolai da gemacht wurden. Aber der Ansatz bei diesem Getriebe ist halt von der Konstruktion her auch ein vollkommen anderer. Mhm. Also bei dem System, was eben die Speedhub verwendet, das verwendet eben eine Getriebenarbe, die eben als Planetengetriebe aufgebaut sind und hier haben wir halt ein Stirnradgetriebe, so wie es tatsächlich eher im Automobil oder eben auch im Automobilbereich oder bei Motorrädern zum Einsatz kommt.
Und mit jetzt am Motorräder viel Kraft und so, was hat ein Fahrradfahrer für eine Kraft? Wenn jemand das Getriebe mal die Möglichkeit dazu hat, es offen zu sehen, da wimmelt es vor Zahnrädern drin, sage ich mal betont laienhaft. Und man tritt aber da voll rein in das Ding. Was treten da für Kräfte auf? Wie weit sind die vergleichbar mit Motorrädern, Autos?
Oder? Also man mag sich da durchaus täuschen, aber es ist in der Tat so, dass bei Fahrradfahrern die Kraft, die sie über ihre Beine in das Fahrrad oder halt hier in dem Fall in das Getriebe einleiten können, schon durchaus vergleichbar ist mit den Werten, die auch bei einem Mittelklasse-Pkw im Getriebe anliegen. Und das ist der Grund, warum das Getriebe hier für einen Drehmoment von 250 Newtonmeter ausgelegt ist. Das ist schon ordentlich und das schafft ein normaler Radfahrer nicht ohne weiteres. Mhm. Also hier sind auch Sicherheitsreserven drin.
Für Tandems?
Tandems ist ein Feld, den wir noch nicht näher untersucht haben. Also das Getriebe ist noch nicht für Tandems freigegeben. Das hat allerdings weniger was mit dem Drehmoment zu tun, was da entsteht, sondern vielmehr damit, dass es einfach konstruktiv nochmal ein paar Änderungen erfordern würde. Mhm. Und das ist im Moment bei uns gerade nicht drin, können wir gerade nicht leisten.
Okay. Ein Schritt nach dem anderen.
Richtig.
Wie war das bei Rohloff? Kann man sagen, das ist ja so schon, damit werdet ihr ja verglichen. Egal, ob es was anderes ist oder nicht, man vergleicht die Pinion auch preislich oder sowas.
Ja.
Oder das Pinion-Getriebe mit Rohloff. Die können Tandems, oder?
Da fragst du mich was. Ich glaube schon.
Aber es war irgendwie, wenn ich mich recht erinnere, hatten die auch da eine Weile dran.
Also ich wüsste jetzt nicht, dass es von Rohloff ein Spezialprodukt für Tandems gibt. Ich weiß, dass es die Rohloff-Narbe auch mal mit einer Achse mit Schraubgewinde gab, wo man die dann quasi mit Achsmuttern, so wie es an deinem Rad befestigt hat, ob das dann vielleicht für den Tandem-Bereich auch vorgeschrieben ist.
Ich bin mit der Novinci-Narbe unterwegs gerade, für den, damit man hier weiß, womit wir vergleichen. die ja nochmal ein anderes Konstruktionsprinzip ist.
Ja. Nee, also das dieses Getriebe auch in Tandem eingesetzt werden kann, das stellen wir uns durchaus vor. Und es gibt auch durchaus auch schon die ein oder andere Anfrage in dem Bereich. Es ist nur so, dass eben unsere Kapazitäten begrenzt sind und ja, das wird einfach noch ein bisschen dauern, bis es da ein entsprechendes Produkt geben wird.
Ich glaube, wir sind kurz abgeschwuffen, weil wir ins Technische sind, nämlich die Zielgruppe. Und ihr habt ja... wir hatten ein kleines Vorgespräch und ihr wart ein bisschen überrascht, wer euer Getriebe will. Oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, überrascht. Also ja, doch, kann man schon so sagen. Also klar, der Hintergrund bei uns ist eben Mountainbike. Und gerade bei vollgefederten Mountainbikes sehen wir halt einen großen Vorteil von dem Getriebe durch eben den mittigen, tiefen Schwerpunkt im Rahmen, was es halt ermöglicht, den Hinterbau oder die ungefederte Masse am Hinterbau möglichst gering zu halten, aber auch andere, durch den konstanten Ablaufpunkt der Kette auch eben andere Hinterbaukonzepte zu ermöglichen, die bei Kettenschaltung zum Beispiel nicht möglich sind. Von daher hatten wir gedacht, dass da eben auch ein besonders großer Bedarf oder sich eine besonders große Nachfrage zeigt. Es ist aber so, dass wir bis dato... Ja, man muss fairerweise sagen, also wir haben etwa 50-50 sind unsere Kunden, also die Fahrradhersteller. Wir verkaufen das Getriebe ja nicht an Endverbraucher, sondern nur an Hersteller, die es dann als Rahmenkit oder als Komplettrad eben.
Genau, weil man ja nicht einfach einen Rahmen wie jeden anderen nehmen kann. Man muss ja eine Aufnahme dazu konstruieren oder übernehmen. Auf jeden Fall, man kann nicht einfach in ein Tretlagergehäuse reinschrauben.
Genau, also im Tretlagerbereich gibt es die sogenannte Pinionbrücke. Das ist eine Aufnahme, die da halt anstelle des BSA-Tretlagers beispielsweise eingeschweißt wird und da wird das Getriebe dann angeschraubt. Mhm. Ja, und also es ist im Moment so, dass etwa sich das von den Stückzahlen so 50-50 verteilt, wobei die Zahl der Kunden, die im Reiseradbereich angesiedelt sind, doch zugenommen hat und jetzt auch im laufenden bzw. im nächsten Jahr weiter zunehmen wird. Und das ist eine Entwicklung, die hatten wir so anfangs gar nicht auf dem Schirm. Und ich vermute, dass das zum einen daran liegt, dass wir natürlich mit diesem Getriebe mit 18 Gängen und einer Gesamtübersetzungsbandbreite von 636% irgendwo ja auch so ein bisschen eine eierlegende Wollmilchsau haben, die man ja eigentlich für alles gebrauchen kann. Und das ist natürlich ein Punkt, der insbesondere im Reiseradbereich viele Leute auch anspricht, die eben mit dem Rad auch richtige Touren machen, mit viel Gepäck, die auch mal über einen Gebirgspass rüber wollen. Ja, ja. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist, und das ist sicherlich auch die Vorarbeit von Firmen wie Roloff, dass halt Getriebeschaltungen in Form von Getriebenarben bei Reiserädern insgesamt schon viel weiter verbreitet sind. Bei Mountainbikes hat sich sowas halt nie durchsetzen können. Auch nicht, was wir vorhin besprachen, die Versuche oder diese G-Box-Variante von Nikolai, die haben ja nie eine richtige Marktdurchdringung erreichen können. Ja. Und das liegt da sicherlich oder hängt damit sicherlich auch ein Stück weit zusammen.
Ja, also diese Roloff bei Mountainbikes ist eher relativ kleine Stückzahlen. Und, ihr seid natürlich, das werden alle Komponenten in Deutschland produziert, hier im Raum oder?
Ja, also es ist so.
Oder in Europa, weiß nicht, es gibt ein paar Kunststoffteile. Der größte Teil ist Metall. Was mich interessiert. Dieses Getriebe, ist es selbsttragend quasi? Also es hängt ja in der Brücke drin, der Pinionbrücke. Und das hat ein paar Anschraubpunkte, aber reintreten tue ich ja in dieses ganze Getriebe. Und, und jetzt die Brücke ist ja auch relativ dünn, trotzdem sieht sie aus. Und das Gehäuse des Getriebes nimmt schon ziemlich viel Kräfte auf. Oder
das ist schon richtig. Das ist schon richtig. Das Getriebe ist allerdings nicht selbsttragend. Das heißt, also diese Brücke ist bei der Rahmenkonstruktion zwingend erforderlich. Und diese Brücke muss auch dem Bereich, also bei einem Stahlrahmen, die Kettenstreben, das Sitzrohr und das Unterrohr miteinander verbinden. Es geht nicht, dass man quasi das Sitzrohr, Unterrohr und Streben direkt mit dem Getriebe befestigen würde, okay. Dazwischen aber quasi keine separate Verbindung bestehen würde. Das geht nicht. Es ist aber auch so, die Brücke, die ist sehr steif. Die ist jetzt in dem Fall, was du jetzt gerade gesehen hast, das war ein Aluminiumteil, was halt geschmiedet ist. Und in Verbindung mit dem Getriebe selber, was ja auch eben diese gefrästen Seitenschalen aus einer hochfesten Aluminiumlegierung hat und dann diesen Körper, der jetzt hier bei dem Muster gerade fehlt, also dieses Mittelteil, was aus einem Strangpressprofil ist, das ergibt dann in der Kombination schon eine sehr hohe Steifigkeit.
Mhm. Ich darf mal hier, das kann man dann rausschneiden. Mein Bruder sagt, das macht nichts, der nimmt trotzdem noch auf. Hans, rausschneiden, bitte. Es irritiert ein bisschen, dieses Ding sieht ziemlich oldschool aus und macht aber schöne Aufnahmen, aber es schaltet, geht immer in Schlummermodus. Schneiden wir raus. Wir machen weiter, nämlich ihr seid jetzt in Reiseräder, du sagtest Liegeradanfragen oder Interessenten sind auch schon da. Dieses Interview wird vor der Spezi noch erscheinen. Die ist übernächstes Wochenende oder nächstes Wochenende, also am 27., 28. müsste das sein. Seid ihr selbst dort auf der Spezi oder?
Nee, wir selber sind leider nicht da. Das hat aber terminliche Gründe. Allerdings ist ein Hersteller da, der bereits Liegeräder mit unserem Getriebe anbietet. Das ist die Firma Bus Velomo. Und die werden dort an ihrem Stand auch die Möglichkeit anbieten, dass man mit dem Getriebe mal Probe fahren kann.
Ah ja, okay. Die Spezi, wer sie nicht kennt von den Hörern, ist von einer Freakshow zu einer ernstzunehmenden Messe gewachsen. Ich glaube, weiß nicht, 10 Jahre haben sie mittlerweile oder noch mehr.
Das ist jetzt die 18.
Oder die 18. Gut, das sind deutlich mehr als 10 Jahre. Und wer Zeit hat, soll hin, weil es ist für jeden was dabei und für Kinder jede Menge Hüpfburgen und Testgelände und noch und nöcher. Und es ist trotzdem keine Eurobike. Also es hat was Spezielles, vielleicht auch, weil das eigentlich so ein verbautes Kongresszentrum ist, wo eigentlich niemand rein will, aber es ist schön, es ist wirklich schön. Reiseräder wird es einige geben, oder? Oder wie sieht es da aus?
Ich muss sagen, ich bin jetzt gar nicht im Bild, wer auf der Spezi aus dem Reiseradbereich ausstellt.
Ich glaube, Velotraum macht.
Ja, Velotraum, wenn die da sind, werden die sicherlich auch das Pinion-Modell zeigen, was es bei denen jetzt in Kürze geben wird. Wenn Tutere da ist, die werden sicherlich auch mit einem Pinion-Modell zugegen sein. Ich weiß es gerade nicht, wer alles da ist. Ich weiß nur ganz konkret, dass eben Bus Velomo da ist, weil die halt so der Pionier quasi bei den Liegeradherstellern sind mit Pinion. Und darüber hinaus ist ja die Spezi einfach auch sehr interessant, weil da einfach sehr viel innovative, teilweise auch verrückte Ideen eben präsentiert werden, die aber so über das, was man normal von Fahrrädern kennt, auch mal deutlich hinausgehen und insofern mal ganz erfrischend sind. Ja.
Du warst also auch schon da.
Ich war mal da, ja.
Was man da so hört, wenn man auf der Treppe sitzt und einen Kaffee trinkt, wenn sich Maschinenbauingenieure, die wahrscheinlich schon 70% der Besucher ausmachen, was die sich so ausdenken überall.
Ja, das weiß ich nicht so, um ehrlich zu sein.
Ja, nee, ich saß da mal da und dann, die kennen Sachen und haben Pläne und alles. Aber es stehen nicht nur Maschinenbauingenieure auf das Getriebe. Also man muss da auch nichts beachten. Man benutzt es und fährt und...
Also der Hersteller muss ein, zwei Punkte beachten, was die Rahmenkonstruktion betrifft.
Nee, der Kunde meine ich. Der Kunde braucht kein Ingenieur zu sein, muss einfach nur drehen.
Nee. Also gerade jetzt auch mit dem Drehgriff, mit dem das Getriebe ausgeliefert wird, ist natürlich die Bedienung sehr benutzerfreundlich. Der einzige Punkt, der mir jetzt dazu vielleicht einfällt, ist der, wenn man von Kettenschaltungen kommt als Fahrradfahrer, dann ist halt die Umstellung auf eine Getriebeschaltung, sei es jetzt unser System oder auch eine Getriebenarbe, schon ein bisschen anders als eine Kettenschaltung. Weil man eben hier, da dieses Getriebe nicht wie ein Autogetriebe mit einer Kupplung funktioniert, muss man beim Schaltvorgängen teilweise etwas Druck aus der Pedale nehmen.
Zwischengas.
Sozusagen, ja. Sozusagen. Damit halt einfach die Klinken, die halt hier quasi für den Kraftschluss sorgen, auch wieder aus ihrer Verzahnung, in der sie eingerastet sind, ausrasten können. Das ist aber eine Sache, da fährt man ein paar Tage mit und dann hat man sich dran gewöhnt und weiß dann auch die Vorzüge zu schätzen.
Bei den Vorzügen bin ich natürlich da, was die anderen machen. Ihr habt mit der gute Arbeit geleistet, so wie es aussieht. Die anderen machen Automatik an die Sachen ran, schalten alles elektronisch. Habt ihr sowas vor? Macht das Sinn?
Also das kann durchaus Sinn machen, sowas. Und auch wir gucken natürlich zum einen, wie sich der Markt entwickelt, aber haben auch eigene Konzepte, die wir weiter verfolgen werden. Und dieses Getriebe wird auf jeden Fall nicht unser letztes Produkt sein. Und auch was die Schaltungsansteuerung betrifft, gibt es auch noch Ideen, die man vielleicht in Zukunft umsetzen kann und dann irgendwann vielleicht auch mal sehen wird.
Und so konkret, kannst du da schon was sagen? Also, das ist ein Hochtechnologieprodukt oder Hightech, wie auch immer man es nennen will. Oft geht es ja dann so nach einer Weile top-down, sodass vielleicht auch man sich vorstellen kann, in ein paar Jahren in jedem Rad oder in einigermaßen normalen Preiskategorien sowas einzubauen. Kann man sich das vorstellen? Oder,
also ist natürlich ein Ziel von uns. Also wir würden uns natürlich freuen, wenn das Getriebe bekannter werden würde und auch einfach in noch mehr Rädern verbaut werden würde. Und es ist natürlich auch klar, dass jetzt mit diesem Produkt, wie du gerade sagst, das ist halt ein High-End-Produkt, dass hier die Räder dann zu einem Preis in den Handel kommen, den auch nicht jeder für ein Fahrrad einfach berappen möchte. Und von daher ist es schon unser Ziel, in Zukunft auch ein Produkt anzubieten, was auch, sag ich mal, andere in anderen Preiskategorien Kunden findet. Ja.
Was Pedelecs oder E-Bikes angeht, gibt es da jemand, der dieses Getriebe damit kombiniert oder macht es Sinn? Oder ihr habt vor einer Weile, ich weiß nicht wann, mal selbst eine Idee vorgestellt. Ich weiß nicht, wie weit das gediehen ist. Oder jeder, der irgendwie konstruiert und verkauft und sonst wie weiß, dass es eine Menge Aufwand ist, das zu konstruieren.
Also wir haben ja 2011 auf der Eurobike eine Projektstudie vorgestellt. Das hieß E18. Das war quasi so unsere Vorstellung, wie ein Elektroantrieb mit Schaltung für ein Fahrrad sein müsste. Und zwar war das im Prinzip ein Getriebe mit in dem Fall 8 Gängen, was direkt mit einem Mittelmotor verbunden war. Das Ganze war, wie gesagt, eine Projektstudie, hat aber eine unheimliche Resonanz gebracht und ein unheimliches Feedback vom Markt. Und es ist schon so, dass wir vorhaben, in Zukunft sowas zu fertigen. Aber es ist, wie du sagst, es ist eine extrem komplexe Thematik, weil wir sind halt eine Getriebebude, wenn man so möchte. Und da ist ja dann noch ein bisschen mehr dran. Da geht es um die ganze elektronische Peripherie, da geht es um Messinstrumente, da geht es um Akkupakete. Der Motor ist nur das eine davon. Da geht es um die Ergonomie bei dem Interface zum Fahrer. Es sind sehr viele Aspekte, die das Ganze sehr komplex machen und so eine Entwicklung auch sehr langwierig machen. Und von daher ist unsere Strategie die, dass wir uns im Moment erstmal darauf beschränken, noch weitere von unseren, ich nenne es jetzt mal, mechanischen Sportgetrieben zu entwickeln. Und ich will es mal so formulieren, es ist denkbar, dass ein zukünftiges Getriebe, was dann vielleicht weniger Gänge haben wird als jetzt das P118, dann die Ausgangsbasis bildet für so einen E-Antrieb. Aber das ist reine Zukunftsmusik.
Also man kann sich vorstellen, auch für ein Alltagsrad vielleicht irgendwann ein Piniongetriebe kaufen zu können mit ein bisschen weniger Gängen, so wie es Shimano, SRAM oder SRAM hat ein neues, glaube ich, jetzt weiß nicht, wie viele Gänge sie haben. 8 oder 9 oder sonst was. Also irgendwo so in der Kategorie, Preisklasse ist sowas zu erreichen. Weiß man nicht.
Also das ist an sich.
Oder muss man dann auch in China produzieren?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich denke, wenn wir an dem Produktionsstandort Deutschland festhalten wollen, und das wollen wir, wird man wahrscheinlich zum einen von den Fertigungskosten, zum anderen ist das natürlich auch eine Stückzahlfrage, muss man auch ganz klar sagen, nicht an einen Shimano oder an eine Firma SRAM rankommen. Aber ich denke, es ist durchaus denkbar, dass wir auch in Zukunft ein Getriebe anbieten können, was ja vielleicht von seinen Features her ein bisschen abgespeckt ist im Vergleich zum jetzigen, was über weniger Gänge verfügt, was dafür aber auch eben zu einem niedrigeren Preis eben erhältlich sein wird und dadurch ja vielleicht auch einfach für größere Schichten erschwinglich ist.
Weil dem Endverbraucher ist es egal, was da drin steckt, denke ich mal. Hauptsache, es funktioniert und man muss nicht dran drehen. Du hattest gemeint, ein Ölwechsel muss irgendwann mal gemacht werden. Und
genau, das ist eigentlich so, was die Wartung betrifft, eigentlich das Einzige, was zu tun ist. Und zwar, das ist bei dem jetzigen Produkt so, dass wir sagen, der Ölwechsel sollte alle 10.000 Kilometer oder einmal im Jahr durchgeführt werden. Das ist auch relativ simpel, ich habe es dir vorhin erklärt, man muss einfach nur am Schaltgehäuse den Deckel abschrauben und dann eine darunterliegende Madenschraube lösen. Dann kann man das Öl, das alte Öl ablassen und
neues. Also geht mit Bordwerkzeug.
Geht mit Bordwerkzeug. Grundsätzlich empfehlen wir natürlich, sowas beim Händler machen zu lassen, aber jemand, der technisch versiert ist oder halbwegs versiert ist, der kann das auch selber machen. Mhm.
Und sonst ist es ja angenehm zurückhaltend. Da gibt es kein Display und gar nichts und keine Schaltanzeige. Man guckt eh nicht hin. Ich bin eine Runde gefahren, dreht einfach und das war's dann eigentlich.
Ja, wie du sagst, also es ist allenfalls so, dass wenn man eben vorher eine Kettenschaltung gewöhnt war, dass man ein paar Tage braucht, um sich umzugewöhnen. Aber dann fährt man eigentlich relativ schnell, ja, mehr oder weniger intuitiv, möchte ich sagen, so dass man eigentlich auch gar nicht mehr auf die Ganganzeige hier am Drehgriff schaut, sondern einfach so schaltet, wie man es halt gerade braucht von der Übersetzung. Ja.
Bei Kette fällt mir ein, ihr bietet für eure Schaltung bzw. Kraftübertragungskomponenten für Kette und für Riemen an.
Ja.
Gibt es da eine, oder weiß nicht, der Riemen ist ja schon, wie heißt so schön, angekommen mittlerweile in der Industrie. Gibt es da irgendwie eine Aufteilung oder wo wird was verwendet? Oder?
Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben zum Beispiel einen Kunden, der verkauft sehr viel 29er Hardtail Mountainbikes mit Riemenantrieb. Mhm. Ich denke mal, diese Kombination von zwei, ich nenne es jetzt mal, innovativen Techniken liegt ja irgendwo auf der Hand. Und der Riemen bietet sicherlich auch viele Vorteile. Und ich denke insbesondere auch, wenn es daran geht, dass an urbane Fahrräder zum Beispiel, da ist der Riemen, denke ich, auch eine sehr, sehr gute Sache. Wo ich von dem, was wir hier so an Feedback bekommen, was ich da noch rausfiltere, ist, dass halt bei Reiseradlern immer noch gewisse Vorbehalte herrschen, weil zum einen natürlich die Vorgaben für die Riemennutzung an die Rahmenhersteller relativ strikt sind und der Riemen selber auch unter gewissen Rahmenbedingungen nur genutzt werden soll, was eben diese Klientel von ihren Ansprüchen her dann auch nicht immer sicherstellen kann oder möchte.
Und wo kriege ich in Afrika einen Riemen zum
Beispiel? Das ist der weitere Punkt. Wobei, also wir hatten auch schon einen Kunden, der hat eine Afrika-Tour gemacht und der hat halt einfach einen zweiten Riemen eingeschweißt, also geschützt vor Dreck, in der Satteltasche dabei. Das war auch so gesehen kein Problem. Aber es ist natürlich eben auch ein weiterer Komplexitätsstufe, die man sich damit ranholt. Und das möchte auch nicht jeder. Mhm. Ja?
Das ist hochinteressant. Selbst irgendwie präferieren. Was ich vorhin, wir hatten das Thema vorhin kurz angesprochen, ich fahre kein vollgefedertes Mountainbike. Ich denke da gar nicht dran. Ja. Aber da geht es nicht mit dem Riemen, sagst du?
Also oder, es geht eigentlich bei den derzeitigen Systemen geht es nicht, weil bei einem vollgefederten Rad eben der Hinterbau ja durch Kompression verändert wird und dadurch sich die Kettenlinie ändert. Und bei den derzeit gebräuchlichen Riemensystemen ist halt eine sehr hohe Riemenspannung vorgeschrieben, so dass es einfach nicht geht. Allerdings gibt es einen Hersteller, das ist die Firma Mitec, der baut einen Full Suspension, wo quasi der Bereich zwischen Getriebe und Ausfallende sich nicht verändert.
Eine Art Triebsatzschwinge dann?
Oder ja, der so hat den Drehpunkt einfach oberhalb des Getriebes liegen. Und dadurch ist das letztendlich wie bei einem Starrrahmen. Ja, ja. Und das ist, geht durchaus mit dem Riemenantrieb. Ist übrigens gerade auch ein Testbericht auf 29 Inches zu dem Rad. Das ist das Mitec Epsilon.
Mhm. Nie gehört. Ja. Muss ich mir angucken. Ja. Unbedingt, ja.
Also das ist wirklich so ein kleiner Technologieträger. Da ging es halt wirklich darum, bei der Entwicklung von dem Full-Suspension-Rahmen, diese beiden Technologien, Pinion-Getriebe und Gates, eben in einem Rahmenkonzept zu vereinen.
Gut, es gab ja vor vielen Jahren mal diese verschiedenen Virtual Pivot Points oder sonst wo, also oder von Trek und Klein oder sonst, gab es ja auch quasi Hinterbauten, wo keine Schwinge hatten, sondern quasi der ganze Hinterbau. Und da wurde dann immer dran rumgemäkelt. Ich weiß nicht, ich bin nie eins gefahren, kann es nicht sagen, wie es funktioniert. Ich glaube, mittlerweile ist es wie woanders auch, wenn der Dämpfer sehr gut ist, dann funktioniert es.
Das vermute ich auch. Also ich bin es auch selber nicht gefahren, aber also gerade jetzt, wenn du die Beispiele von Trek und Klein nennst, das sind ja Beispiele, die waren so Mitte der 90er.
Ja, und Salsa und wer auch immer.
Ja, und da hat sich ja einiges seitdem getan. Ja. Also vor allen Dingen im Bereich der Dämpfertechnologie auch. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt eine ganz nette Sache ist.
Also, Mensch, möchtest du noch was sagen? Fällt dir noch was ein?
Ich wollte mich einmal bedanken, dass wir hier Gelegenheit hatten, uns mal auszutauschen, weil es ist natürlich auch ein Anliegen von uns, dass unser Produkt einfach weiteren Kreisen bekannt wird. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn jetzt die Informationen, die jetzt hier auch übermittelt wurden, vielleicht den einen oder anderen bewegen, mal darüber nachzudenken, sich ein Rad mit unserem Getriebe zuzulegen.
Und auf jeden Fall mal zu irgendeiner Messe zu gehen oder zu einem Händler. Die Fahrräder sind ja jetzt verfügbar. Sie sind hochpreisig, klar, aber man kriegt auch was dafür. Und ich danke auch, dass ich hier sein durfte. Und habt ihr Messen anstehen, irgendwelche Events oder so? Oder ich kenne mich da nicht so aus. Ja, bei Mountainbikes, da gibt es ja dann immer Gardasee und sonst wo.
Ja, also wir sind beim IXS Dirt Masters.
Das ist, glaube ich, irgendwo Winterbach
in Winterberg. Oder
Winterberg.
Das ist, ich glaube, Ende Mai. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Dann sind wir beim Mountainbike Festival in Willingen. Das müsste im Juni sein. Ja,
das wissen die Leute dann.
Und wir haben auch noch ein, zwei weitere Veranstaltungen dieser Art im Visier. Das ist allerdings im Moment noch nicht ganz spruchreif, ob wir da sein werden. Aber ich würde sagen, also wer Interesse hat, mal ein Pinionrad Probe zu fahren bei so einer Veranstaltung, der sollte einfach hin und wieder mal auf unsere Website schauen. Im News-Bereich werden wir auch solche Informationen angeben. Und wie gesagt, also jetzt ja quasi nächstes Wochenende, wenn man so will, bei der Spezi in Germersheim, eben am Stand von Bus Velomo, wird es auch die Möglichkeit geben.
Apropos Webseite, ihr bietet auch was für Geeks. Du hast vorhin was gesagt, irgendwie, man kann da Übersetzungen vergleichen oder so. Es gibt einen Rechner irgendwo.
Ja, genau. Also wir haben so eine, ich nenne es jetzt mal Übersetzungstabelle. Das ist so ein Tool. Da gibt es einmal quasi so die Standardeinstellungen für die Kettenräder, also sprich die Kettenblätter und Ritzel, die wir derzeit haben, also die Größen, die sind da voreingegeben, und auch die Mountainbike-Laufradgrößen von 26 bis 29 Zoll. Man hat allerdings auch noch ein freies Eingabefeld, so dass man da quasi die konkrete Laufradgröße von seinem Rad halt eingeben kann und gegebenenfalls auch andere Kettenblatt- oder Ritzelgrößen, weil wir eben das Getriebe auch mit einem, oder wir auch die Möglichkeit bieten, dass an dem Getriebe ein Spider montiert wird, sodass halt eigentlich alle anderen Kettenblätter mit einer 4-Arm-Aufnahme und mit einem 104 mm Lochkreis da befestigt werden können. Und unsere Ritzel selber haben einen normalen Nine-Spline-Standard. Das heißt, im Prinzip können auch alle anderen Ritzel mit einem normalen solchen Standard verwendet werden.
Mhm. Gut. Ja. Dann danke ich dir.
Danke ebenfalls.
Mein Name ist Thomas und du warst
Philipp Langs.
Alles klar.